Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast. Heute nur mit Christoph Magnussen. Ich bin noch in Berlin geblieben. Michael musste gerade den Zug nach Hamburg nehmen. Und freue mich, dass ich hier am noch relativ späteren Abend, nein, so spät ist es nicht, aber zumindest nach Feierabend auf jeden Fall, in der Praxis von Nadja und Clemens von Saldern sitze. Herzlich willkommen, vielen Dank.
Hallo.
Und ich erzähle einmal ganz kurz ein Intro. Ihr seid beide Ehetherapeuten, Ehetherapeuten und Paartherapeuten und du bist auch noch Trennungsmediatorin, Nadja. Mhm. Habt aber einen ganz anderen Hintergrund jeweils, zu dem ihr vielleicht gleich was erzählt. Und ich erzähle kurz die Backstory, warum wir jetzt zusammen sitzen. Wir hatten ein sehr nettes Wochenende. Wir sind über Airbnb zusammengekommen und haben irgendwie darüber geschrieben. Und ich hatte ein Buch von dir in den Händen. Das heißt, glücklich getrennt. Und jetzt mag man meinen, okay, das betrifft ja nur zu Hause. Aber der Gedanke war eben tatsächlich, ich trenne mich ja auch regelmäßig in der Firma, wenn ich gehen möchte. Und es kann durchaus sein, dass ich sage, wenn ich was anderes machen möchte, möchte ich gehen. Und es gibt Menschen, die tun sich natürlich schwer, in den Konfliktphasen mit umzugehen. Und da dachte ich, warum nicht mal euch beide in den Podcast nehmen? Und deswegen freue ich mich, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
Sehr gerne. So spannend.
Die erste Frage, die wir immer stellen, ist, wie seid ihr die geworden, die ihr seid? Und allein das ist schon eine New Work Story. Insofern schießt einfach mal los, einer nach dem anderen gerne, und erzählt eure Geschichte, wie ihr hierher gekommen seid.
Und du sagtest, das ist, die Dauer ist ein Inlandsflug und du meinst damit ein deutsche Inland.
Ja,
oder die Story, wie sind wir das geworden, was wir...
Es dürfen gerne 20-30 Sätze in der Sache gehen.
Ja, können wir auch von New York nach Los Angeles erzählen. Aber wer mag beginnen? Weißt du anfangen oder soll ich?
Ja, fang du mal ruhig an.
Also eins steht fest, mein Leben ist überhaupt nicht gerade ausverlaufen, sondern kurvig. Und ich habe das vorhin gesagt, irgendwie, wir haben uns ein paar Mal gehäutet, ja. Und das, darin sehe ich heute eine der größten Glücksfälle, dass es diese Häutung gab und diese Entwicklung irgendwo hin. Also der Lebensweg war nicht so clear-cut vorausbestimmt, sondern hat so eine Entwicklung gemacht. Ich habe selber studiert Psychobiologie. Das ist sozusagen Schwerpunkt Verhaltensforschung. Mhm. Mich hat immer Natur interessiert, mich hat immer Tiere interessiert, vor allem das Verhalten von Tieren hat mich interessiert. Und dann habe ich dieses Studium begonnen, damals angefangen in einem damals sehr bekannten Max-Planck-Institut für Verhaltensphysiologie. Das hatte Konrad Lorenz mal gegründet. Der Name ist dir vielleicht gar nicht mehr so geläufig, aber in meiner Kindheit war der ganz groß. Der war Nobelpreisträger, weil er das Leben und Verhalten von Tieren erforscht hat. War einer der großen Verhaltensforscher, Konrad Lorenz, hat tolle Bücher geschrieben, hat mich wahnsinnig fasziniert. Er war inzwischen tot, aber es gab einen Nachfolger, der selber gerade gestorben ist, Professor Irenaeus Eibel-Eibesfeld, und der hat dann das Verhalten nicht mehr von Menschen, sondern von Tieren, sondern das sozusagen übertragen auf Menschen erforscht. Und ja, so habe ich mich sozusagen da reingefunden. Und dann war ich mit meinem Studium fertig. Und dann sage ich, was mache ich jetzt? Und eins war mir klar, ich werde nicht Forscher, weil den Drive hatte ich nicht und auch nicht die Lust, mich in ein Kämmerchen zurückzuziehen. Und dann bin ich in die Industrie gegangen, weil ich zwei Dinge wollte. Erstens wollte ich Geld verdienen. Das war als Forscher schon mal nicht so angesagt. Und zweitens wollte ich ins Ausland. Und dann ging ich in die Industrie und dann war ich im Ausland. Das wollte ich. Da habe ich meine Nadja mitgenommen. Die war auch im Ausland viel aufgewachsen. Wir hatten beide schon viel Ausland als Kinder erlebt. Und irgendwann, tja, merkte ich, dass ich alles kann, nur keinen Chef haben. Das merkte ich daran, dass ich zunehmend Chefs hatte, die kompliziert waren. Mhm. Und ich immer nach Hause kam und sagte, boah, mein Chef ist schon wieder das Allerletzte. Ja? Und als ich da so ein gewisses Muster abzeichnete, dachte ich irgendwann, kann das daran liegen, dass ich das Leben mir immer wieder mir jemand zuspielt, um dass ich endlich kapiere, dass ich gar keinen Chef will.
Mhm. Nicht kannst.
Ich wollte es nicht und deswegen kann ich es auch nicht. Ja? Ich wollte mich unbedingt selbstständig machen und dann habe ich mich dann selbstständig gemacht. Und in dieser Tätigkeit, die so eine Mischung aus Vertriebs- und Coaching war, die ich lange gemacht habe, haben wir unheimlich viele Seminare miteinander gemacht, auch getrennt gemacht, Nadja und ich, und haben uns zunehmend interessiert für Entwicklung. Und zwar Entwicklung unserer selbst, Entwicklung unserer Beziehungen. Entwicklung war so das Stichwort. Ja, und irgendwann sagte Nadja, ich mache eine Ausbildung zur systemischen Therapeutin. Und das fanden wir beide total klasse und Nadja machte die. Und die habe ich intensiv verfolgt.
Jeden Abend hat er mich gefragt, was hast du gelernt? Erzähl mal.
Ja, also ich war irgendwie nur noch bei ihr und immer weniger bei meinem, bei meiner Tätigkeit. Ich war total fasziniert. Und dann sagt sie, so, das ist doch toll, aber ich muss jetzt nicht daran arbeiten. Ich mache mal die nächste Ausbildung. Ich sage, nix da, ich hänge dir ein Schild an die Haustür und du eröffnest jetzt eine Praxis. Ich eröffne jetzt eine Praxis für dich, weil du musst deine PS auf die Straße bringen. Ja, ich merkte irgendwie ein totales Talent bei Nadja. Und ich sage, das wäre doch jammerschade, wenn du dieses Talent nicht irgendwie auch andere abgibst. Mhm. Dann habe ich ihr praktisches Schild aufgehängt.
Du hast die Webseite gemacht. Du warst mein Marketing.
Ja, ich habe dich dahin sanft dahin geschoben und natürlich nicht gegen dich, sondern mit dir, aber schon irgendwie dahin geschoben. Mhm. Und da merkte ich, jetzt wurde es auch noch paartherapeutisch und jetzt war ich noch faszinierter, weil Beziehungen irgendwie immer unser Thema waren. Also unsere Beziehung war uns irrsinnig wichtig. An dieser Beziehung haben wir sehr viel gearbeitet und irgendwie ist Beziehung das zentrale Thema bei uns gewesen und machte Nadja das zum Job, hat mich wahnsinnig fasziniert und ja, nun wurde ich noch neugieriger.
Und das war herrlich für mich, weil ich konnte dir alles erzählen, ich konnte da abladen, das war ganz, war ein tolles Teamwork. Du warst abends stolz auf mich, so wirklich Spaß gemacht.
Ja, eigentlich kommen ja viele nach Hause und wollen erstmal von einem erzählen. Mhm. Aber es ist selten so, dass sie nach Hause kommen und einer sagt, erzähl. Mhm. Ja? Erzähl, unbedingt. Was ist genau passiert? Wer hat was gesagt? Wie ist es? Wie
hast du gesagt? Und irgendwann habe ich dann zu ihm gesagt, warum machst du das nicht eigentlich selber? Wirklich, es gibt nichts, was dich so interessiert. Und dann gab es auch noch ein Horoskop, was irgendwie gesagt hat, du musst bei deiner Frau einsteigen. Und dann war es irgendwie gemacht. Und dann hast du auch noch eine Ausbildung gemacht.
Ja, und da gab es gab noch ein wichtiges Erlebnis, dass Nadja einen Klienten hatte, der in einer großen Krise war. Der war, glaube ich, Vorstand von irgendetwas und verlog diesen Job, flog da irgendwie raus, war in der Mitte seines Lebens und wusste nicht, was er machen sollte. Und war in einer ziemlichen Krise und erzählte er Nadja, ja, und dann habe ich lange überlegt, was ich machen soll. Und habe alles Mögliche und schwierig und geht nicht und kompliziert und risikoreich und so. Und dann habe ich das gemacht, was am naheliegendsten war. Aha, ja, was war am naheliegendsten? Das, was mir vor den Füßen lag. Was so nah lag, dass ich immer drüber weggeguckt habe.
Ja, in dem Fall war es Fotografie, ne?
In dem Fall, ich weiß gar nicht, was
ja,
ich war.
Er hat immer fotografiert und liebte Fotografie und dachte immer, es ist ein Hobby, weil er es liebt. Aber hat nie kapiert, dass das, wenn er es so liebt, auch zum Job machen könnte. Und dann haben wir immer, genau, so war es. Dann haben wir immer überlegt, was ist dein
Naheliegendes? Und dann wurde dieser Mann ganz erfolgreich mit dem, ja, was am naheliegendsten war, weil es seine Passion war. Und das war für mich, ich werde es nie vergessen, wie ich das hörte. Er sagte, ja, dann habe ich das Naheliegendste gemacht, wo man so denkt, das wäre doch zu schön, um wahr zu sein. Mhm. Wenn das gehen würde, ach, das wäre, wenn ich damit einen Beruf machen könnte. Dann hat er es gemacht und dann habe ich gesagt, so, und jetzt setzt du dich in einen Stuhl und denkst nach, was ist eigentlich das Naheliegendste für dich? Und dann wurde mir irgendwann klar, es ist das, womit ich mich den ganzen Tag beschäftige, mhm, nämlich dem Job meiner Frau. Ja. Mhm. Was war, was?
Und das passt ja auch zu deiner Ausbildung und es war dann irgendwie.
Und dann habe ich, dann hat Nadja gesagt, hey, kann das sein, dass du das eigentlich selber machen willst, wenn du dich da so reinhängst? Und dann wurde es mir klar, es war genau das, was mein Herz wollte, was meine, mhm, Seele wollte. Und dann habe ich noch mal eine paartherapeutische Ausbildung gemacht. Und irgendwann habe ich mich auf die Webseite draufgesetzt und habe ich meinen Lebenslauf da drauf geschrieben. Und dann hatte ich festgestellt, ich bin dorthin geführt worden. Ja, mhm. Es kam aus der Verhaltensforschung, in Amerika war ich an einer der Top-Uni für Verhaltensforschung, hatte ich ein Stipendium und dann habe ich in medizinischer Psychologie promoviert und dann bin ich in die Industrie gegangen und jetzt bin ich irgendwie wieder zurückgekommen. Da, wo ich eigentlich hin wollte, nämlich in die Beziehung. Menschen dabei zu helfen, ihre Beziehung zu verbessern, zu optimieren. Sie immer erfüllter zu machen. So. Das war jetzt eine lange Antwort auf eine kurze Frage.
Aber eine sehr schöne Geschichte, weil das hat eben sehr viel mit dem Thema zu tun. Gerade am Ende das zu tun, was vor den Füßen liegt. Und dann hast du davon gesprochen, was die Seele wollte, was dein Wesenskern wollte und das dann auch verfolgt. Also insofern danke, dass du das so ausgeschmückt hast. Und ich bin gespannt jetzt auf deine Seite. Du hast ja schon ein bisschen ergänzt.
Ja, also bei mir es ist irgendwie ganz ähnlich, weil ich habe auch immer gedacht, ich möchte eigentlich Psychologie studieren, weil ich mich mit nichts anderem beschäftigt habe als mit den Ehen meiner Eltern und mit den ganzen Problemen in der Familie. Aber dann habe ich immer gedacht, nee, Psychologie, das machst du eh schon den ganzen Tag, jetzt studier mal was Richtiges so. Und dann habe ich Jura studiert und war da mittelerfolgreich, aber es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Da habe ich auch noch kurz als Rechtsanwältin gearbeitet und dann habe ich diesen tollen Mann kennengelernt und wir haben drei wunderbare Kinder gekriegt und dann habe ich immer auch wegen Ausland mein Jura nicht weiterverfolgen können, wie das halt so häufig ist, wurde aber immer ein bisschen nervöser, weil ich sagte, ob das so mit meinem Mann und seiner Chefproblematik so weitergeht und so. Und ich hatte dann auch teilweise immer so das Gefühl, so ganz den Mann, der dich immer ernährt, pass mal lieber auf. Und hatte immer im Blick, ich will noch mal arbeiten. Aber fand es auch wichtig, dass wir so auf Augenhöhe waren und so. Und habe sozusagen den Fokus immer, obwohl die Kinder mich sehr beansprucht haben und wir im Ausland waren, immer gesagt, du willst irgendwann wieder einsteigen und was machen. Hatte aber große Sorge, weil ich auch wusste, dass Jura immer nicht so ganz einfach ist, wieder einzusteigen. Und dann waren wir in Brasilien und da habe ich gemerkt, dass ich irgendwie auch unglücklich bin und meine Themen habe und dass ich an mir arbeiten möchte und dass die Kindheit auch Spuren hinterlassen hat. Und dann bin ich eigentlich sehr froh, dass ich irgendwann gesagt habe, und so muss es nicht bleiben. Ich ändere mich. Ich will eigentlich alle Steine, die ich im Rucksack habe, irgendwie rausräumen. Mhm. Und dann habe ich angefangen mit Seminaren und habe irgendwie, aber nur immer für mich, ja, also um irgendwie weiterzukommen. Und dann, aber hatte immer im Blick, ich möchte arbeiten, ich möchte auch irgendwas damit machen. Und Jura stellte sich aber schwierig raus und dann haben wir Gott sei Dank diese Firma gegründet. Clemens hat es hauptsächlich gemacht, aber ich habe natürlich zugearbeitet. Dann haben wir auch gecoacht und hat er sich immer bei mir beschwert, dass ich gar nicht so genug auf die Umsätze der Leute gucke und nicht genug jobmäßig coache, sondern immer wieder nur mit denen eigentlich über ihre Beziehung und über ihr. Also er hat mich immer getrieben und immer gesagt, oh, jetzt redest du schon wieder über Beziehungen mit denen. Und dann habe ich gesagt, ja, aber wenn deren Beziehung gut ist, dann gehen die im Job auch, dann wird es auch im Job gut. Und dann hat er immer gesagt, nee, da wäre er sich gar nicht so sicher und so. Und sagt, dann mach doch Coaching und mach doch irgendwas mit Paaren und so. Wenn dich das immer so interessiert, war er noch ein bisschen genervt, ja, weil ich es irgendwie aus seiner Sicht.
Das war eigentlich ein gewinnorientiertes Unternehmen. Genau. Und nicht ein gesprächsorientiertes.
Und dann haben wir auch noch so eine kleine Firma gegründet, in der wir eigentlich so Coaching am Telefon anbieten wollten, so kurze Lebensfragen, und da haben wir uns reingehängt. Das war, hat irgendwie auch Spaß gemacht und so. Naja, und dann habe ich aber irgendwann gedacht, so, und jetzt mache ich es doch ernsthafter. Und dann habe ich eben eine lange Ausbildung gemacht und ich habe irgendwie mal gefunden, ich möchte Ausbildung machen. Und dann war er Gott sei Dank da und auch viele in meiner Ausbildung, die immer gesagt haben, Mensch, du kannst das und los und du bist hier eigentlich die Beste und jetzt mach mal so. Und dann hat er mich Gott sei Dank auch gepusht. Und dann lief das auch sehr schnell, sehr gut. Und eines Tages war ich aber doch unglücklich, dass ich mein Jura nicht mehr benutze. Das hat man da so lange studiert. Mhm. Und dann habe ich eine Supervision gemacht bei meinem Ausbilder damals und habe gesagt, ich bin traurig wegen meinem Jura. Und dann meinte der so im Nebensatz, ja, dann wär doch Deutschlands beste Trennungsmediatorin. Und da kannst du deinen Jura benutzen und deine paartherapeutischen Fähigkeiten. Und dafür bin ich ihm heute noch sehr, sehr dankbar. Und so ist es auch. Ich kann sozusagen, ich bilde mich ganz viel weiter im juristischen, also Familienrecht. Mhm. Und dadurch, dass ich so gut mit Paaren zurechtkomme, ist es natürlich für mich das streitendste Paar, was hier vor mir sitzt, was sich sozusagen ja gerade auseinanderentwickelt, was sozusagen gerade nicht mehr als Team fungiert und ganz weit auseinanderstrebt. Das für diesen einen Moment, wo man sich nochmal einigen muss, wer kriegt das Haus, wer kriegt welches Geld, wo sind die Kinder, wann, dass ich die da nochmal so an einen Tisch kriege durch meine Fähigkeiten und dann auch ganz gut schaffe, dass sie weiter gute Eltern bleiben, weil das ist das einzige Ziel auch neben der eigenen Seele, dass eben die Kinder da auch nicht leiden. Mhm. Und so hat sich irgendwie mein Lebensweg irgendwie ganz toll geschlossen. Mhm.
Mir fallen zwei Zitate von dir ein, nämlich das eine ist, ich war eigentlich schon, seit ich 4 bin, Paartherapeutin, hat Nadja immer gesagt, weil ich meine Eltern therapieren wollte. Mhm.
Was natürlich nicht klappt.
Und auch gemacht hast, was nie klappt, was viele Kinder wollen. Aber dadurch, dass die Eltern in schwierigen...
unglücklich sind, wenn man sie als Kind glücklich macht, und sich auch getrennt haben.
Und Nadja hat, wie viele, aber du sehr intensiv, diesen Auftrag übernommen, ich möchte meine Eltern therapieren. Mhm. Und sehr früh hattest du, glaube ich, den Eindruck, dass du viel besser kapierst, was bei denen abläuft, als sie selber.
Das habe ich im Buch, glaube ich, gelesen. Das ist so als, vielleicht kannst du gleich noch ein bisschen was zu erzählen.
Ja. Ja, und das und deswegen hast du ja wirklich eine sehr, sehr lange Karriere hinter dir. Mhm. Und letztendlich betrifft das natürlich uns alle, ja, die diesen Job machen, dass du sehr früh Menschen, dass das auch mit den Eltern zusammenhängt. Mhm. Man das gemerkt hat, wie man es sozusagen, wie es nicht funktioniert. Das haben wir in vielerlei Hinsicht habe ich das genau das Gleiche erlebt. Meine Eltern haben sich nicht getrennt, aber hatten auch immer eine schwierige Zeit. Das heißt, wir haben immer beobachtet, was eigentlich nicht funktioniert. Mhm. Und das prägt einen auch, ja. Und dann kriegst du es hat uns stimuliert, zu sagen, okay, jetzt studieren wir. Wir studieren seit unserer Kindheit. Und jetzt bringen wir es irgendwie anderen bei.
Das ist auch wieder das Naheliegendste eigentlich.
Auch wieder das Naheliegendste.
Wieder das, was man einfach schon immer gemacht hat und was so.
Ja, und dann, als du dann wiederkamst, ich weiß noch den Tag, wie du wiederkamst von der Ausbildung und sagst, dann habe ich dem Ausbilder erzählt, es ist eigentlich so schade, dass ich jetzt zwar Paartherapie lerne, aber mein Jura irgendwie nie, und er sagt, ja, dann kombinierst du es eben. Und dann wirst du Deutschlands bekannteste und beste Trennungsmediatorin. Was du dann geworden bist. Ja, das ist sie ja echt geworden.
Naja, also das kann man jetzt so nicht sagen, aber wir sind zumindest ausgebucht.
Die Leute kommen aus Moskau an.
Es gibt genug zu tun.
Das war dann, doch, ich weiß, der Kumpel, der mit war, der sagte auch, doch, hast du bestimmt schon mal gehört. Und dann bin ich dann erst drüber gestolpert. Dann lag ja das Buch bei euch und dann habe ich eben durchgeblättert, eben auch zu deiner Geschichte.
Genau, was mir noch ganz wichtig ist in dem Punkt, dass wir eigentlich immer als das Paar galten, was am meisten streitet. Ja, alle haben gesagt, wie kann das mit denen gehen? Wir haben uns immer auseinandergesetzt, wir waren immer nah aneinander dran, aber wir haben auch wirklich miteinander geworkt, ja, kann man wieder so sagen. Und worauf wir eigentlich total stolz sind, ist, dass wir an uns das alles auch geübt haben, ne? Dass man irgendwie...
Wir haben jeden Scheiß mal mitgemacht, ja, also jeden Beziehungsscheiß.
Weil wir ja auch erlebt haben, wie ist es für mich, nur Mutter zu sein und er ist. Dann war es für mich, wie war es, eine Firma gemeinsam zu gründen. So. Wie war es, dass ich vielleicht mal dann was gemacht habe, was er gern gemacht hätte und er hat mich eigentlich beneidet, ja. Und jetzt sind wir beide wirklich total gleichberechtigt und auf Augenhöhe. Und ich finde, es ist auch nicht einfach. Ne? Es ist auch oft noch so, dass man denkt, wer massiert jetzt wem die Füße abends? Ne? Also es ist so, wir sind so beide.
Ich weiß
so,
es.
So, ja, du weißt es. Aber jetzt sind wir so ganz gleichberechtigt. Also wir haben auch in der ganzen Ehezeit viele Phasen so durch. Ne? Und das hilft uns natürlich auch.
Du hast in deinem Buch eben ein bisschen zu deiner Geschichte geschrieben. Und ich erinnere mich so dunkel, das hat bei deinen Eltern auch einen beruflichen Hintergrund, dass es dann so intensiv war? Oder ihr seid viel umgezogen, war das?
Ja, aber dann kam Stiefvater, der wohnte auch wieder woanders und so. Das war schon auch viel Bewegung in der Kindheit. Mhm. Ja.
Was ich mich immer wieder frage, ist, und das ist natürlich ein sich wiederholendes Thema, und wir hatten das schon auch ein paar Mal immer wieder diskutiert, aber es kommt ja von anderer Seite anders. Wir haben ja Muster, die in uns ablaufen, die wir seit der Kindheit haben, die wir von unseren Eltern lernen. Und die spielen natürlich in unser Berufsleben rein. Und ihr habt jetzt beide gesagt, wie wichtig oder wie ihr gemerkt habt, wie eigentlich Beziehungen Beruf beeinflusst und wie stark das ist. Und in einer Welt, in der wir häufig immer noch das trennen und sagen, hat ja nichts miteinander zu tun, was ja völliger Quatsch ist, ist das natürlich ein interessanter Standpunkt. Den würde ich gerne noch mal besser verstehen, wo ihr sagt, okay, an den Stellen haben wir deutlich erkannt, wie stark das reinspielt und was das auch nachher an Leuten ändern kann, positiv wie negativ.
Naja, es gibt ja zum einen den Zusammenhang, den du ja auch ansprichst, ist, wenn es in der Beziehung gut läuft, dann strahlt sich das positiv auch auf den Job aus. Warum? Also zum einen, weil es natürlich unheimlich energiespendend ist, wenn eine Beziehung gut läuft, und unheimlich viel sehr energieraubend, wenn sie nicht gut läuft. Ja, wenn du nach Hause kommst, eigentlich...
Ich streite nicht so an wie ein Streit mit dir.
Sich mit dir zu streiten, ich kann mich gut streiten, aber mit dir streiten, das kostet mich ein Vielfaches an Energie. Im Idealfall ist eine Beziehung eine Tankstelle. Ja, man kommt nach Hause und tankt auf, und am nächsten Tag geht man seiner Tätigkeit.
Ja, aber es funktioniert nicht, dass du immer nur tankst. Um irgendwann Tankstelle zu sein, musst du dich viel miteinander auseinandersetzen, musst du viel an der Beziehung arbeiten. Du kannst nicht einfach sagen, du bist jetzt eine Tankstelle und so, sondern das erarbeitet man sich auch.
Betanke mich, das funktioniert nicht. Nee, das funktioniert nicht. Es ist ja so, also manchmal werden wir gefragt, so in Medien und so, was ist denn euer Rezept, weil wir jetzt 30 Jahre auf dem Buckel haben. Und ich sage immer, ein bisschen Glück, sau viel Arbeit. Also richtig viel Beziehungsarbeit. Und dann sage ich, und es war die schönste Arbeit des Lebens. Es ist.
Aber darf ich da kurz erklären, was wir als Arbeit meinen? Weil viele sagen immer auch Arbeit und Beziehung und so. Was ich eben finde, ist, die Arbeit ist dieses immer wieder nicht zu glauben, ich weiß, was der andere denkt, was der andere fühlt, wie es dem anderen geht. Zu glauben, was man selber denkt und fühlt, ist ja auch schon wahnsinnig schwierig. Und da einen Austausch zu machen. Also wenn wir zum Beispiel, früher sind wir weggefahren am Wochenende und es gab so viel Streit, ja, bis wir da irgendwie mal mit gepackten Koffern im Auto saßen. Und die Kinder, da haben wir uns ja schon, brauchten wir noch mal 3 Wochen länger Ferien. Und dann haben wir uns immer wieder hingesetzt, haben gesagt, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen? Du hast eine Packhemmung, also du willst eigentlich gar keinen Koffer anpacken. Ich hasse Brote schmieren und außerdem brauche ich gerne einen Tee und ich möchte das Gefühl, ich packe gerne eine Woche vorher, nee, ich habe erst 2 Stunden vorher. Und die Kinder machst du dann und wollen wir die dann vom Fernsehen setzen oder nicht? Und dass man sich abstimmt, dass man solche Abläufe wirklich sich Mühe gibt und so, und dann merkt man plötzlich, cooles Team. Ja. Bei manchen läuft sowas zum Beispiel ganz toll, die brauchen das in dem Fall nicht, aber die müssen dann vielleicht im Sexuellen oder in irgendwelchen Sachen vom Haushalt oder auch in der Beziehung oder Kindererziehung sich gut unterhalten. Und dass man da eben dranbleibt und nicht sagt, es geht nicht, oh Mist, ja, dann geht's nicht, und dann entfernt man sich.
Ja, und vor allen Dingen will man ja oft in Beziehungen, dass der andere etwas tut, was ihm nicht leicht fällt. was einem aber möglicherweise selber leichter fallen würde. Also ich, man sollte Beziehungen ja irgendwie so stärkenorientiert, kompetenzorientiert machen. Blödes Beispiel, ich hasse es, abends die Küche zu machen. Strengt mich wahnsinnig an. Nadja hasst es, morgens Frühstück zu machen. Irgendwann sind wir drauf gekommen. Ich mache gerne Frühstück und mache auch gerne morgens die Küche. Sie sagt, ja, abends stört es mich überhaupt nicht. Da haben wir Jahrzehnte gebraucht, zu kapieren, dass wir uns einfach.
Wir haben es immer abgewechselt.
Wir haben es immer abgewechselt. Ja, jeder macht mal und so. Das funktioniert nicht.
Also dafür reden, ja, das ist das, was ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, aber das ist das, was man so unter was wir unter Arbeit auch verstehen. Mhm.
Was ist das? Das ist ja was ich dann häufig höre, das Reden. Aber wenn jetzt zum Beispiel, und ich denke jetzt auch an Teams bei mir in der Firma, wenn ich jetzt nur Beziehungen, aber wir haben auch in der Firma Beziehungen und das findet ja auch statt. Manchmal sind es richtige Paarbeziehungen, manchmal ist es einfach auch eine Partnerschaft. Also Michael und ich, wir den Podcast zum Beispiel zusammen betreiben, wir haben keine Firma zusammen, aber wir sehen uns ja ständig und bei uns knallt es halt dann auch mal. Und Reden ist ja nicht von jedem die Kernstärke, um auf Themen zu kommen. Und ich weiß nicht, ob ihr da, klar, es spielt natürlich mit rein, aber in der Arbeitswelt, in der man sagt, okay, wenn jeder nach seinen Stärken geht, wäre ja ideal, dann geht er eben auch getankt vom Job nach Hause. Das ist die Kernidee von New Work, zu sagen, Arbeit kann mich stärken statt Schwächen, genau wie eine gute Beziehung. Glaubt ihr, dass das in Teams möglich ist, wo so viele verschiedene Beziehungen eine Rolle spielen, über die Familie hinaus, das reinzubringen?
Ja, wo ich eben auch sozusagen schon angefangen hatten, du sagst ja völlig richtig, es gibt ja nicht nur zu Hause Beziehungen, sondern es gibt immer Beziehungen, wenn zwei Menschen aufeinandertreffen. Mhm. Ja? Und je mehr sie aufeinandertreffen, sind das Beziehungsformen. Ja? Du hast auch zu deinem Nachbarn eine Beziehung irgendwie und du hast zu deinem Chef und zu deinem Mitarbeiter und seinem Kollegen geartete Beziehungen. Und Beziehungen funktionieren letztlich immer nach dem gleichen Muster gut, wenn hinreichend die Bedürfnisse eines jeden erfüllt sind. Mhm. Dann funktioniert es immer gut. Menschen, das Grundziel eines Menschen ist, dass seine Bedürfnisse einigermaßen hinreichend erfüllt sind. Und das ist in jeder Ebene und in jeder Konstellation so. Die Bedürfnisse müssen irgendwie erfüllt sein. Zu Hause so, auf der Straße, im Job so. So. Und wenn jetzt einem großen Team sich erstmal darüber Klarheit verschafft wird, wer will hier eigentlich was? Was braucht der Einzelne, damit es dem hinreichend gut gehen kann? Es kann ja nie hundertprozentig gut sein, weil möglicherweise können sich Bedürfnisse auch widersprechen. Aber es funktioniert dann, wenn alle das Gefühl haben, okay, ich komme hier nicht mit allen meinen Bedürfnissen durch, aber mit hinreichend, was immer das ist. Am liebsten 80% oder so, aber irgendwo in der Gegend sollten das sein.
Und dafür kann zum Beispiel Mediation ganz toll sein auch. Ne?
Um das
dass man regelmäßige, man macht ja in so sozialpädagogischen Kontext ganz viel Supervision zum Beispiel. Ne? Da wird immer wieder, kommt da jemand hin, guckt, geht's den allen gut, weil die sich ja mit so schlimmen Themen dann auch mit Sterbenden oder alten Menschen oder Behinderten auseinandersetzen müssen. Und dass man eben sagt, okay, wir machen immer wieder mal Mediation, wir sprechen darüber, wie geht es jedem, und da gibt es einen, der das so ein bisschen sammelt und so. Ich weiß, vielleicht ein bisschen utopisch, aber das finde ich wichtig, ja, dass man einfach immer wieder das Gefühl hat, ich werde gehört.
Ja, der Bedürfnis ist ja letztlich, was ist dir wichtig und was möchtest du überhaupt nicht? Das muss irgendwie, je klarer das wird, auch für den anderen, ja, das will der überhaupt nicht. Und das will der unbedingt, ja. Und der das von mir weiß, dann kann sich das unheimlich organisieren, dieses System.
Ja, und wie du gerade sagst, es ist nicht jedermanns Sache zu reden oder zu kommunizieren, aber es ist natürlich, irgendein Medium brauche ich, um meine Bedürfnisse zu äußern. Denn wenn ich nur schweige und denke, jemand anders errät das funktioniert ja weder in der Ehe noch im Job, ja, Schweigen wird häufig interpretiert als Ablehnung, als ist dem nicht wichtig, aber nicht als, was will er denn? Also als Bedürfnisäußerung. Und deshalb ist es, glaube ich, schon wichtig, jedem Menschen ein bisschen zumindest die Möglichkeit zu geben, zu reden. Und vielleicht auch zu lernen. Ja, also ich finde Kommunikationstrainings unheimlich wichtig.
Die ganz kurze Werbeunterbrechung in dieser Woche gilt unserem Werbepartner Podimo. Podimo ist eine Podcast-App, mit der ihr Podcasts, die ihr bereits kennt und ihr gut findet, hören könnt. Auch zusätzlich über 20 exklusive Podcasts, die es nur bei Podimo zu hören gibt. Das Besondere aber, und das finden Michael und ich extrem cool, Podimo hat sich zum Ziel gesetzt, ein Ökosystem zu schaffen, von dem Podcaster eben auch von ihrer Arbeit leben können. Also nicht von dem Ökosystem, sondern von der Arbeit, logisch. Und das ist extrem wichtig, weil tatsächlich stecken wir sehr viel Zeit und Liebe in das, was wir hier tun. Aber als Podcaster davon zu leben, ist gar nicht so einfach. Und bei Podimo könnt ihr eben auch Premium-Kunde werden und auch von Premium-Inhalten profitieren und diese nutzen und konsumieren und gut finden. Und wir als Podcaster profitieren eben auch davon. Wir bekommen etwas davon, von den Erlösen. Wir werden daran beteiligt. Das finden wir ziemlich gut. Deswegen fänden wir es großartig, wenn ihr euch das mal anschaut. Wir haben eine eigene Landingpage, die heißt podimo.de/work. Podimo schreibt man P-O-D-I-M-O. Und dort geht ihr einfach mal rauf und könnt 2 Monate den Zugang zum Premium-Angebot kostenlos testen. Das heißt, ihr braucht keine Kreditkarte, gar nichts. Einfach mal reinhören, ausprobieren. podimo.de/work. Und jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge On the Way to New Work.
Mir fiel sofort ein, wir haben mal, meine Frau hat in einem YouTube-Video mal eine Dame interviewt, die heißt Claude Silver, die ist Chief Heart Officer für ein Unternehmen in New York mit knapp 1000 Mitarbeitern. Sie hat ein leeres Büro, außer jetzt ein
Stuhl. Chief what Officer?
Chief Heart.
Heart?
Heart. Chief
Herz?
Heart. Chief Herz.
Okay.
Genau. Also C-H-O, Chief Heart Officer. War eine der ersten Mitarbeiterinnen und macht nichts anderes als Gespräche zu führen mit allen Mitarbeitern, möglichst regelmäßig, zu allen möglichen Themen, um das zu haben. Und die sagte eben im Interview, wenn wir uns alle menschlicher begegnen würden, bräuchte es meine Rolle nicht. Tun wir aber nicht, weil wir im Job den Job häufig davor packen, egal wie toll die Kultur ist. Und als wir das gepostet haben, das wurde unfassbar emotional diskutiert. Einige Leute sagen, oh super, jetzt kann ich mit einer Flasche Bier hier meinen Job machen, das ist doch keine Arbeit. Und die anderen sagten, gigantisch, das braucht es. Und solche Beispiele gibt es noch sehr, sehr wenige, wie ich finde, in Konzernen oder generell auch im Mittelstand, auch in Startups, weil das natürlich heißt, so, das ist ein Luxus, den wir uns leisten. Mehr und mehr sehe ich aber auch deutlich, auch jetzt über diese Reise im Podcast, das ist weit weg von Luxus. Eigentlich ist das die Basis, die es braucht, wenn wir das verstehen. Könnt ihr euch vorstellen, dass das irgendwann mal wirklich als richtig fester, fixer Job verankert ist, wo man sagt, da hat einer eine Chefrolle, die sich nur darum kümmert, die nicht HR-Management oder irgendwas in die Richtung.
Psychologen gibt es ja häufig schon in Firmen manchmal, ne, dass einer da hingehen kann. Viele Firmen haben ja auch in so Employee Assistant Programs, haben die schon die Möglichkeit, dass jemand irgendwo anrufen kann umsonst und sich mit seinen Problemen...
Genau, häufig aber so, okay, der hat jetzt ein richtiges Problem, genau, statt zu sagen, es ist normal, dass man die regelmäßig trifft.
Genau, das meinte ich auch, das ist was anderes aus meiner Sicht, sondern eben wirklich zu gucken, wenn sich ein Team formieren soll, hat jeder die richtige Stellung in dem Team? Ist der Außenseiter nicht vielleicht eigentlich der Führer? Oder ist der gerade den gewissenhaften Part macht, nicht eigentlich derjenige, der mehr Initiative zeigen müsste? Ne? Und ich glaube, über so Gruppenmediationsprozesse kann ganz gut rauskommen auch, wer ist hier eigentlich wer in der Gruppe? Wo sind die Konflikte und wo ist Handlungsbedarf?
Im Grunde genommen, also viele Arbeitgeber würden wahrscheinlich sagen, machen wir doch, ja, wir haben eine HR-Abteilung oder so, wir haben auch einen Hauspsychologen und so. Aber das ist ja nicht das, was diese CHO da macht, sondern ich meine, vorhin hast du ja was Interessantes gesagt, vorhin noch off record, ja, und dann habe ich den und den neulich getroffen. Eigentlich mochte ich den nicht. Aber dann habe ich mit ihm Gespräch geführt und dann ist das ja oft verändernd. Ja, und dann sagte ich, ja, lass dir von einem Menschen mal die Lebensgeschichte erzählen, auf einmal sieht man ihn mit anderen Augen. Eigentlich müsste jeder Mensch, der zusammenarbeitet, mal tatsächlich dazu verpflichtet werden, sich mal die Lebensgeschichte des anderen anzuhören.
Ja, man könnte ja so einen kleinen Vortrag halten, mal über sich so oder so.
Wir haben, also ich schmunzel gerade, du hast völlig recht, also das ist ein vorschnelles Urteil, was ganz schnell natürlich passiert. Also ich weiß, eines aus meiner Muster, was viele Menschen haben, die ist schnell Schublade, ich pack's rein und ich werde gezwungen, durch einen Podcast oder durch ein längeres Gespräch dann zuzuhören. Und wir haben einen Verein, wo in einer neuen Runde, wenn sich Leute vorstellen, die müssen ihre Lifeline aufmalen mit hoch, tief, hoch, tief, hoch, tief. Das hat eigentlich zwei Vorteile. Du hast völlig recht, die Lebensgeschichte. Und den zweiten zu sehen, das Leben besteht aus hoch, tief, hoch, tief.
Ja, das ist schön, dass du das sagst, weil das ist mein ganz großer Kummer mit den sozialen Medien, in Instagram und Facebook und Co., dass dort ein Leben nicht mit hoch, tief und hoch, tief abgebildet wird, sondern ausschließlich mit Hochs.
Ja.
Nur Höhepunkte. Ja, nur Klimax-Erfahrung. Ich bin hier am Strand, ich habe mein neues Auto, die neuen Schuhe, bin hier im super Restaurant. Was damit erzeugt wird, und das wird, glaube ich, völlig unterschätzt, ist, dass das Menschen nicht hochzieht, sondern runter. Mhm. Weil man dann davor sitzt und sich
anguckt. Kurzfristig zieht sich hoch, aber langfristig.
Es zieht meiner Ansicht nach überhaupt nicht, weil du sitzt davor und sagst, mein Gott, alle Menschen haben ein so gigantisches Leben und ich bin der letzte Depp. Ja, weil ich das so in der Häufigkeit nicht habe. Und ich habe tatsächlich meine Kinder und auch schon Freunde gebeten, ich sage, versucht bitte, bitte, aus psychologischer Sicht, mal ein realistisches Bild abzugeben und sagt, postet doch mal, es geht mir heute so beschissen wie noch nie. Ja? Ja, damit, und damit gibst du anderen Menschen die Erlaubnis, dass es denen auch schlecht geht.
Ja.
Sonst fühlen sie die Verpflichtung, ach, alle strahlen mich hier an von diesen Fotos. Ich muss jetzt mitstrahlen, aber ich fühle mich nicht nach Strahlen. Und genau diese Lifeline, sozusagen dieses hoch, tief, diese Bergwanderung, die ein Leben nur mal in sinusförmig abläuft. Sogar, ich sag mal, Licht ist auch sinusförmig. Ja? Erleuchtung, Wärme, Energie, läuft in Wellen ab. Aber die Medien täuschen ein falsches Bild vor. Und es ist ja nichts irgendwie schöner, als wenn es menschelt. Ja? Wenn du erlebst bei einem von dir als stark und überlebenstüchtig wahrgenommenen Menschen, gerade im öffentlichen Raum, die dann auf einmal ihre Schwäche zeigen. Als ein Politiker, hieß er Wolfgang Bosbach, ja, war so ein Urgestein der CDU, der hat vor einem Jahr oder sowas hat er aufgehört, seine letzte Rede hielt er und fing an zu weinen. Der wurde von vielen als harter Knochen so erlebt und dann weint so ein Typ auf einmal in der letzten Rede und sagt, ich gebe hier was ab. Und meine ziemlich beste Feindin Claudia Roth und dreht sich zu ihr um, die von den Grünen nun war, sagt, ich hätte wäre so gerne noch mal mit ihnen noch mal ins Fußballstadion gegangen, weil wir sind für unterschiedliche Mannschaften. Oder so. Ja, und dann kommen ihm die Tränen und automatisch ist das Gefühl, ach wie schön, doch ein Mensch und auch der hat schwierige Zeiten oder Emotionen. Aber das zeigen wir
uns. Für uns ist das ja das Tägliche, nicht? Wir hören ja jeden Tag die Geschichten, die nicht gut laufen und was nicht gut läuft und so. Und dadurch kann ich eigentlich gar keinen Menschen mehr nicht mögen irgendwie. Es gibt so ein paar Ausnahmen, wenn es dann so narzisstisch wird oder so wenig Gefühl, so, ne? Da tue ich mich manchmal noch schwer mit meiner Menschenliebe. Aber in der Regel hat doch jeder seine Themen, ne?
Ihr hattet ganz viel vom Streiten gesprochen vorhin und da muss ich drüber nachdenken. Du hast in dem Buch auch verschiedene Phasen der Konflikte beschrieben. Und wenn ihr sagt Streiten, wie geht denn gutes und schlechtes Streiten? Also weil auch in der Firma wird gestritten und Konfliktscheu ist ja nicht unbedingt eine positive Eigenschaft. Da nehme ich mich nicht aus. Ich habe lange Zeit gedacht, oh, ich bin noch super, einfach nur harmoniebedürftig als Chef. Nein, ich gehe gewissen Konflikten aus dem Weg, was gar nicht gut ist, anstatt hinzuschauen und zu sagen, okay, das müssen wir lösen. Und ich habe hier eine Verantwortung. Aber wenn ihr jetzt mal sagt, aus 30 Jahren Streiterfahrung, wie geht gut streiten?
Aber ein Ehestreit ist schon auch noch mal schwieriger, weil der Partner einen ja so wahnsinnig treffen kann in seinem, in dem Wunsch nach geliebt werden und sicher emotional gebunden sein und so. Der kann einen ja richtig an so Grundthemen richtig erwischen. Ja, insofern ist Streiten in Beziehungen noch mal ein bisschen was anderes.
Weil er die wunden Punkte genau kennt.
Genau, weil er die wunden Punkte genau kennt und wir kennen sie besonders. Und dann gibt's da natürlich schnell mal die Möglichkeit, da reinzudrücken. Was aber auch okay ist, weil man dadurch natürlich auch es noch besser lernen kann, dann auch mal das auch bei dem anderen zu lassen, sich nicht immer so treffen zu lassen, auch mal zu überlegen, was ist vielleicht Wahres dran. Mhm. Aber in der Firma ist es noch ein bisschen was anderes. Aber jetzt wolltest du was sagen?
Naja, ich habe eine Formel dafür, die ich auch mit Klienten gebe und sage, wie streitet man eigentlich gut? Und dann wäre meine Antwort darauf, wenn man nicht kämpft, wenn man streitet, aber nicht kämpft. Und das gilt es zu unterscheiden.
Kannst du das ein bisschen noch erklären? Das finde ich spannend.
Ja, und woran kann man das erkennen, dass man vom Streit in den Kampfmodus wechselt? Ganz einfach, wenn man sich überlegt, was ist eigentlich ein Kampf? Was ist ein Wettkampf? Ein Wettkampf im Sport, worum geht's? Einer soll gewinnen. Mhm. Dann bist du im Kampfmodus, wenn es darum geht, ich will jetzt hier gewinnen. Und gewinnen funktioniert eigentlich nie. Es gibt in Beziehungen, gibt es nie Sieger, sondern es gibt immer nur zwei Verlierer. Mhm. Weil der Mensch nichts so ungerne hat wie Niederlagen. Und wenn er sich gedemütigt fühlt und wenn er das Gefühl hat, er ist zu kurz gekommen, dann wird er Folgendes tun. Und was macht der im Wimbledon-Match? Was macht der, der gerade im Endspiel unterlegen ist, gerade zum Wimbledon-Vizemeister gekoren worden ist, er schüttelt die Hand über dem Netz, was denkt er sich? Nächstes Jahr bist du da, mein Freund. Mhm. Ja. Wie sehen Vize-Weltmeister im Fußball-Endspiel aus? Gerade zum zweitbesten Mannschaft der Welt gekürt. Wie sehen die aus auf dem Spielfeld? Auf den Knien, Trikot über den Kopf, heulen, verzweifelt. So sehen zweite Sieger aus. Das Niederlagegefühl ist so unangenehm, dass der Mensch dann, wenn er das Gefühl hat, er ist gerade unterlegen, wird er alles dafür tun, diese Scharte auszusetzen. Und dann wird er irgendwann irgendwie versuchen, den Ausgleich herzustellen. Manchmal total zeitversetzt. Und dass sich der Zusammenhang überhaupt nicht mehr herstellen lässt. Aber wenn ich das Gefühl habe, ich habe gegen dich gerade verloren, und wenn es nur in einer Unterhaltung ist, ja, du hast mich gerade an die Wand gequatscht oder hast mich mit deinen Argumenten schachmatt gesetzt, und ich das Gefühl habe, scheiße, diese Nummer habe ich gerade verloren hier, wird mein Unterbewusstsein alles dafür tun, das wieder zu drehen. Irgendwann, irgendwie. Und deswegen ist auf deine Frage, wie streiten wir gut, indem wir höllisch darauf aufpassen, dass nie der andere ein Unterlegenheitsgefühl bekommt. Ein Niederlagegefühl
bekommt. Ja, das ist ein sehr hehres Ziel. Ne? Das ist eben das, was in Beziehungen in der Regel nicht funktioniert, weil du halt irgendwann an deine Not kommst. Und wenn du an deine Not kommst, dann fängst du an zu beißen. Aber und je existenzieller die Not ist, umso schlimmer ist es. Vom Prinzip ist es genau richtig.
Es ist nebenbei ein Beispiel. Ja, nach dem Zweiten Weltkrieg haben ja die Amis ja etwas ganz Geniales gemacht. Also es hieß ja immer, dass der Nährboden für Hitler war das Versailler Diktat. Ja, der Versailler Vertrag nach dem Ersten Weltkrieg, wo Deutschland so viele Reparationszahlungen machen musste, dass sich Deutschland gedemütigt gefühlt hat. Das hieß, das deutsche Volk war gedemütigt und deswegen hatte Hitler mit seinen "Wir sind wieder wer und wir machen sie alle fertig" eine irrsinnige Chance. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben die Amerikaner gesagt, das darf nie wieder passieren und haben ja den Marshallplan gemacht und haben gesagt, wir bauen Deutschland wieder auf. Und dann haben die Amis sogar Care-Pakete geschickt und so, die Deutschen gefüttert hier. Und man sagt immer, die Deutschen haben die ganze Zeit auf sie geballert und jetzt werden die auch noch hier gefüttert und kriegen noch Finanzen. Der Gedanke war, ein Volk darf sich nicht gedemütigt fühlen, sonst werden sie giftig.
Genau, das ist ganz wichtig, dass keine Verlierer da sind, da müssen beide drauf achten. Aber zweite Sache ist natürlich auch, dass ich lerne, in Ich-Botschaften zu sprechen, in meinen Gefühlen, ne? Zu sagen, du weißt, ich habe das jetzt so und so beobachtet, da gibt es ja auch von dem Marsha Rosenberg wirklich eine ganz gute, gerade auch im Berufskontext, eine gute Art und Weise, ist diese gewaltfreie Kommunikation, die viele auch mittlerweile schon kennen, die aber im paartherapeutischen Kontext nicht funktioniert, weil man da diesen Kopf nicht so dabei hat, aber dass man im Beruf wirklich immer sagt, ich habe beobachtet, dass da und da das nicht so lief, wie wir es besprochen hatten. Das hat bei mir irgendwie so ein Gefühl ausgelöst, dass ich mich nicht gehört gefühlt habe. Man hat irgendwie, dass ich gegen die Wand geredet habe. So. Und deshalb wünsche ich mir oder würde ich mir wünschen, dass wir uns einmal kurz drüber unterhalten und dass das vielleicht das nächste Mal anders wird. So, dass man irgendwie eine kleine Einführung, und ich finde es ja überhaupt nicht schlimm, in Firmen auch zu sagen, jetzt jeder durchläuft mal ein Kommunikationstraining. Absolut. Für ein, zwei, ja, Tage. Ja, also warum denn nicht? Und das, ja, kann dann wieder auf die Beziehung ausstrahlen.
Es gibt, ne, Kommunikationsprinzipien, die sind erlernbar.
Ja.
Ja,
nicht in Beziehung, da wird es schwieriger.
Es wird selbstverständlich auch in Beziehung.
Auch da, ja.
Und die Kommunikationsprinzipien sind im Grunde genommen sausimpel, ganz einfach. Ich rede in Ich-Botschaften und nicht in Du-Botschaften. Und ich sage immer, in einer richtigen, sauberen Ich-Botschaft kommt der andere überhaupt nicht vor. In einer Ich-Botschaft kommt der andere gar nicht vor. Dann habe ich eine saubere Ich-Botschaft gemacht. Im Prinzip ist das sausimpel, ganz einfach. Praktisch ein bisschen komplizierter, weil wenn die Emotionen mal dabei sind, dann vergisst man alles Mögliche, was man gelernt und sich vorgenommen hat. Aber die Theorie bleibt und es zu üben, lohnt sich.
Genau, und dann gibt es noch eine Sache, die wichtig ist, das aktive Zuhören. Das heißt, ich rede eigentlich nicht oder antworte nicht, bevor ich nicht genau verstanden habe, was der andere für ein Bedürfnis hinter seiner Botschaft hat. Ja, also was will der, also wenn mir mein Mann zum Beispiel sagt, jetzt kommst du wieder zu spät und irgendwie so, ja, dass ich dann sage, ich antworte erst, wenn ich verstanden habe, was will er mit diesem Satz mir eigentlich sagen. Ja, will er sagen, ich habe dich so vermisst und wie schön, ich wünschte mir, du kämst früher. Oder will er mir damit sagen, dass ich unzuverlässig bin und dass er damit ein Problem hat oder... Was meint er jetzt genau mit diesem Satz? Und das nennt man aktives Zuhören. Das heißt, aktiv erst verstehen, wirklich verstehen. Was will der andere sagen? Und nicht, weil sonst höre ich was und reagiere sofort und dann reagiert der andere wieder und keiner hat eigentlich dem anderen richtig zugehört.
Ja, das ist wieder Nadjas juristische Ausbildung, weil Juristen sich auch immer damit beschäftigen, was haben die Parteien eigentlich gemeint?
Ja, ich kann das auch ganz gut.
Ja, ja, da bist
bei
du.
Bei dir. Findest du das ja dann nicht, aber...
Ach, nur ich finde dich ja... Ich finde dich ja ganz gut. Ich finde dich ja ganz gut.
Genau zugehört habe und dann sagt er, nein, hätte ich nicht.
Und ich kann absolut nachvollziehen, dass das natürlich in ausnahmeemotionalen Situationen nochmal ganz anders...
Schwieriger.
Dann, super schwierig ist.
Da setzt das Großhirn aus.
Weißt du, was da wichtig ist? Da ist wichtiger das Reparieren, dass ich mich nachher hinsetze und sage, wir hatten einen Riesenstreit, da ging es richtig ab. Und wir setzen uns jetzt in 2-3 Stunden hin, besprechen diesen Streit. Und jetzt sag du mir, wie ist es dir gegangen? Was hast du gefühlt? Habe ich gefühlt? Und das nenne ich dann Reparieren vom Streit. Und wenn man gut reparieren kann, dann wird man merken, dass die Streits immer besser werden, weil man schon übers Reparieren den anderen mehr versteht, mehr lernt, sich selber mehr kennenlernt. Und das ist also auch noch eine gute Sache. Auch in Firmen wahrscheinlich.
Ich kann mir das sehr gut in Firmen deswegen vorstellen, weil wir also bei uns zumindest mal jetzt in unseren Kontext, in dem wir arbeiten, in den Teams sehr eng arbeiten, auch viel Zeit miteinander verbringen, auch teilweise viel unterwegs sind. Und das reibt dann schon. Ja. Also wahnsinnig. Und da, selbst da finde ich es schwer, die Emotionen beiseite zu packen. Trotzdem immer noch leichter als zu Hause, keine Frage. Aber dennoch kann ich das auch, das Bild von Streit und Kampf, also das fand ich gerade sehr erhellend, auch tatsächlich zu sagen, okay, plus dann mit dem aktiven Zuhören, in Kombination sagen, okay, versuche ich ja eigentlich gerade zu gewinnen, oder streite ich einfach nur? So, und da, wie bemerke ich das, wie spüre ich das? Das ist wahrscheinlich sehr, sehr schwer für denjenigen, der drin ist, ist wahrscheinlich leichter für
den Außenstehenden. Ja, weil Männer ja zum Beispiel manchmal echt kämpfen auch und nachher ein Bier trinken gehen. Ja? Wo ich immer sage, wie können die jetzt danach noch ein Bier trinken gehen. Ja, ich bin jetzt erstmal völlig fertig oder so. Also jeder ist da auch ein bisschen anders sozialisiert, auch wie er damit umgeht.
Wenn jemand smart ist, dann kann sich das durchaus gegen ihn wenden. Ja, weil wenn jemand smart ist, dann wird er versuchen, smarte Argumente anzuführen. Ja, und damit steigt er im Grunde genommen in so ein Schachmatch ein und will den anderen Schachmatt setzen.
Ja, jetzt können wir ganz lange reden, weil es gibt ja auch so unterschiedliche Arten, wie kämpfe ich zum Beispiel. Der eine ist der Angreifer, der andere intellektualisiert, der kommt mit ganz vielen Argumenten und verdreht dem anderen eigentlich so den Kopf in der Kampfstrategie. Ja, es sind ja nicht alle immer du, böser und so Kampftypen, sondern viele machen das ja eben über intellektualisieren
indirekt.
Oder über rausdrehen. Ja, gibt es ganz viele, die sagen, wir haben doch hier gar kein Problem, was hältst du dich denn auf und so. Oder ein anderer sagt immer, ja, du hast ja recht und ich will es ja alles richtig machen. Das ist dann eher so der Unterwürfige. Also man kann eben, man muss da schon genauer hingucken, was so die Mechanismen sind, wie gestritten wird, wie geredet wird. Das kann man gar nicht so pauschal, glaube ich, sagen. Ja?
Also macht man das. Das schaffen wir wahrscheinlich nicht. Da brauche ich mir wahrscheinlich noch eine Stunde Gefühl. Ich gucke gerade drauf. Aber also allein schon überhaupt mal einen Blick drauf zu kriegen und zu sehen, okay, es gibt so Typen, wo erkenne ich mich selber dabei, wo erkenne ich andere, aber eben das bei sich zu bleiben und zu sagen, ich spüre jetzt gerade zum Beispiel, ich wechsle in einen Kampfmodus und habe dahinter noch ein Muster, in der Sekunde, wo ich spüre, wahrscheinlich dann zu sagen, ich gehe einen Schritt zurück und versuche das Gewinnen auszuschalten. Und ich frage mich halt, wie leicht ist es tatsächlich, das
man kann sich ein Pulsmesser kaufen, ja, so an den Finger. Und sobald der Puls über 90 geht, brauchst du nicht mehr streiten, weil jetzt geht's nicht mehr. Dann auseinandergehen, Puls runterholen und dieses Ding anlassen. Und wenn es wieder bei 60, 70 ist, der Puls, dann zu sagen, so, und jetzt setzen wir uns wieder zusammen und reden. Und immer dieses Pulsding im Blick haben.
Schätze ich nicht mehr, Mike, du bist noch nicht technisch up to date. Die Dinger sind heute nicht mehr am Finger, sondern
An der Uhr.
An der Uhr.
Ah ja, okay.
Kannst ja wirklich den Puls messen.
Ja, stimmt. Hast du recht. Ich habe so ein Ding.
Ganz elegante, ich weiß gar nicht, wie die heißen, aber so Smartwatches, glaube ich. Ne?
Ja.
Das ist tatsächlich so. Ja? Wenn die Emotionen, mit den Emotionen geht der Puls hoch.
Und man sagt so 90 ist so ungefähr so die Grenze.
Kannst du darf Gift darauf nehmen, dass ab dann nichts Konstruktives mehr
rauskommt. Also wenn ich sehe, mein Chef hat Puls über 90, brauche ich eine Umarmung und nicht
genau. Fakten. Umarmst ihn einfach
oder,
mal.
Ja. Oder kurz verschieben.
Pause, 20 Minuten, eine halbe Stunde Pause.
Ich hole dir mal einen Kaffee.
Großartig. Ihr hattet mir erzählt, dass ihr selber auch überlegt, Sachen mal über neue Kanäle zu teilen. Wie gesagt, also dein Buch hatte ich in den Händen. Das kann ich nur empfehlen. Das war sehr, sehr spannend zu lesen, einfach weil es mal eine komplett andere Perspektive eröffnet hat. Ich weiß gar nicht, ob ich es gesagt habe, das Buch heißt Glücklich getrennt, doch, habe ich es gesagt. Ne? Was ja erst für Leute im
komischer Titel, ja. Es sollte besser heißen, Trennung geglückt, weil es geht darum, wie ich mich auch juristisch und so auseinandersetze.
Hauptsächlich bei Ehethemen, nur ich hatte es eingangs gesagt zum Beispiel, ich habe bisher auch trotz vieler Trennungen beruflich Gott sei Dank nie einen Streit zum Beispiel vor Gericht gehabt. Jetzt könnte man wieder sagen, ich bin konfliktscheu und hab's deswegen irgendwie. Aber tatsächlich, manchmal ist es ja auch so, dieses Aufschieben von notwendigen Schritten zu sagen, der Schritt der Trennung ist jetzt notwendig. Ob jetzt beruflich, privat, wie auch immer, er ist notwendig. Und der wird ja doch gerne mal rausgeschoben.
Schwer.
Und könnt ihr aus eurer Erfahrung sagen, wie destruktiv Verschiebetaktiken sind? Also völlig egal, ob jetzt im beruflichen Kontext oder privat, aber kann man irgendwann erkennen, wenn es klar ist von außen und sagt, da geht es raus, also gerade weil New Work hat einfach damit zu tun, zu sagen, ich mache jetzt etwas, was ich wirklich will. Also jetzt deinen Job damals zu kündigen, war wahrscheinlich auch nicht ein Prozess von heute auf morgen, sondern
nicht mit drei kleinen Kindern.
Du hast mit dir gerungen vermutlich und das war ein längerer Prozess, aber irgendwann kommt ja der Tag, wo man sagt, so, jetzt gehe ich raus.
Ja, also du musst, es hängt ja letztlich am Leidensdruck. Und wenn der Leidensdruck ansteigt, dann muss die Veränderungsfrage gestellt werden. Ja? Und die dann zu verschieben, denn alles, was du verschiebst, wird tendenziell größer. Das ist eine Regel, die es tatsächlich gibt. Ja, alles, es ist wie so ein Schneeball, den du vor dir her schiebst. Er wird mit jedem Meter, den du gehst, wird einfach größer.
Also, aber du brauchst neben dem Willen ja auch eine Kraft. Ne? Und manchmal geht, wenn der Wenn es größer wird, geht aber gleichzeitig die Kraft weg, weil es schon so länger gedauert hat. Und
du brauchst natürlich auch die Kraft und du brauchst auch eine Vorstellung davon, dass es überhaupt eine Lösung gibt.
Eine Vision.
Ja, eine Vision. Ja, das ist, du musst einen Lösungsweg irgendwo erahnen und so. Aber wenn du ihn den Lösungsweg eigentlich dich damit beschäftigst, dann wirst du einen finden, dann sollte gehandelt werden, wenn man hinreichend Klarheit hat. Ja. Dann muss tatsächlich, dann ist das Ende mit Schrecken ja immer besser als das Schrecken ohne Ende. Aber Verdrängen ist selten eine gute Strategie. Wobei, manchmal schon. Manchmal ist es tatsächlich, Verdrängen kann punktuell auch hilfreich sein. Ja, es muss nicht alles immer sofort gelöst werden, sondern manchmal ist es auch ganz gezielt um...
Handle manchmal nicht.
Handle manchmal nicht, hat meine Mutter immer zitiert von Seneca. Ja. Handle manchmal nicht, wenn man das dann nur noch macht, dann gar nicht mehr handelt. Aber es ist tatsächlich auch Handlungspausen einzulegen, macht manchmal Sinn, um zu Kräften zu kommen, um den Puls runterzubringen, um die Sinne zu schärfen und so. Aber...
ich habe jetzt irgendwie den Faden verloren, worum es ging.
Das Thema eben zu sagen, Trennung, also, ja. Also wann sage ich, okay, jetzt mache ich einen Schritt nach draußen, also weil wir kriegen auch Feedback von Leuten, die sagen, also mir ist es wahnsinnig schwer gefallen, den Job dann aufzugeben, aus diversen Aspekten und zu sagen, ich gehe jetzt raus. Für viele war das wie so eine Beziehung.
Jetzt an mein Lieblingsthema eigentlich, das ist Bindung und Autonomie. Ja, wir brauchen halt ein Gefühl, das kommt aus unserem archaischen, was weiß ich, vor 50 Millionen Jahren. Wir wollen sicher sein und dann rausgehen in die Welt. Mhm. Ja, und da uns weiterentwickeln. Und das finde ich immer so toll, wenn man eine schöne Beziehung hat. Das ist dann eine tolle Bindung, die ist sicher, die fühlt sich emotional gut an. Und jetzt kann ich mein Leben leben. Und ich glaube, dass sich viele danach sehnen, so, ne, nach diesem Hafen, nach dieser Tankstelle, wie du am Anfang gesagt hast. Und die Frage ist, wie viel Autonomie mache ich, wenn ich jetzt gehe und wie viel verliere ich an meiner Bindung, an meiner Sicherheit? Und das ist oft nicht einfach und ich glaube, es hilft, wenn man sich das genau auseinander dividiert. Ja, wie viel ist es Sicherheit, dass ich noch im Job bleibe, in der Beziehung bleibe, wie viel brauche ich auch, wie viel ist es vielleicht auch vorgetäuschte Sicherheit, gar keine richtige Sicherheit mehr und was muss ich jetzt für meine Autonomie und für mein Leben einfach durchziehen, ja, weil sonst bin ich ja so ein Bindungstyp, der immer nur macht, was andere von mir wollen.
Das ist ein, ich verstehe, als Spannungsfeld, genau. Ganz früh, so wie Kinder nur spielen gehen können, wenn sie wissen, ich kann auch sicher im Schoß sitzen und dann die Welt explodieren.
Genau, und wenn es aber eben an den sicheren Schoß geht, dann trenne ich mich nicht so leicht, dann hafte ich da dran. Und das kann ein Job auch bieten.
Ja, und Menschen haben unterschiedliche Sicherheitsbedürfnisse. Es gibt Menschen, die haben da ganz, ganz starkes, eine Riesenrolle. Die sind auch hochversichert, würden nie Bungee-Jumping machen und müssen morgens unbedingt wissen, dass der Partner, was der Partner den ganzen Tag macht und dass er am Abend auch unbedingt wieder zu ihnen zurückkommt. Ja,
ja, das ist ein guter Punkt. Die sind natürlich anders beraten zu gehen, als welche, die wenig Sicherheitsbedürfnisse haben.
Ja. Weil wenn die in die Unsicherheit gehen würden, zieht sie den Boden unter den Füßen weg. Andere sagen, naja, mal gucken, was jetzt kommt. Ja, das ist schon individuell auch unterschiedlich ausgeprägt, dieses Bedürfnis.
Großartig. Ich gucke ein bisschen auf die Zeit und ich habe euch versprochen, wir überziehen es nicht, wir haben es überzogen. Da waren aber so viele spannende Punkte.
Ja, war noch eine Landeschleife, die wir noch in dem Inlandflug noch.
Das ist genau, das ist völlig in Ordnung. Was wir immer fragen, auch noch zum Ende hin, viele unserer Hörer interessiert, was sind Bücher, die euch inspiriert haben, wo ihr sagt, das ist jetzt mal etwas, das habe ich gelesen, sollte man unbedingt gelesen haben, eines der Top-Inspirationen.
Also für mich ist es immer noch trotzdem Ja zum Leben sagen von ganz Viktor Frankl, eigentlich für uns beide. Ne?
Ganz klar, so, eines der wichtigsten Bücher überhaupt. Ich sage es nochmal, trotzdem Ja zum Leben sagen von Viktor Frankl, Untertitel, ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager. Ist ein bisschen drastisch, ist aber eines der wichtigsten Bücher überhaupt. Weil dieser Mann dort schildert, und der ist ein bedeutender Psychologe gewesen.
Neben Freud,
der eine sogenannte Logotherapie entwickelt hat, nämlich die Sinntherapie, weil er sagt immer, der Sinn meines Lebens war, anderen Menschen dabei zu helfen, den Sinn zu erkennen in dem, was ihnen geschieht.
Was geschieht?
dass es einen Sinn hat. Und er sagt, ich habe die 4 Jahre KZ, die ich erlebt habe, hatten für mich einen Sinn. Mhm. Und der ist 11 Wochen später aus dem KZ, hat der im Hörsaal gestanden und hat Vorlesungen gehalten und über seine Erfahrung berichtet. Und der hat es tatsächlich geschafft, das KZ als für ihn in einer gewissen Beziehung für sehr sinnvoll wahrzunehmen.
Das ist ein sehr, sehr schöner Abschluss. Und ich kann auch nur sagen, es gibt ein Leben vor und nach diesem Buch. Und jetzt mit dem Doppelreminder, ich werde es mir auf der Rückfahrt nochmal wieder vornehmen. Vielen Dank.
Super,
danke für eure Zeit.
Sehr gerne.
Und das war großartig.
Danke.